das ist das Schöne auch in diesem Hobby, dass das uns alle so verbindet auf der Welt und jeder Angler ist mehr oder weniger auch gleich. Also ist schon sehr, sehr so ein Menschenschlag und eigentlich alles so alte Alkoholiker, die mal Metal-Bands gespielt haben.
Angebissen. Der RBB Angel-Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
Tag, Freunde der Betriebssportgruppe Kreischende Kurbel und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angebissen. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist eine ganz besondere Episode. Ihr seht bzw. hört es vielleicht. Wir sind mal nicht draußen unterwegs, wir sind drinnen. Das hat einen ganz besonderen Grund. Wir probieren was, das könnt ihr schon lange sehr, sehr gut, nämlich eine Videokonferenz. Frieda, wo bist du?
Hey Erik, ja, ich bin hier im Fernsehkeller vom Rundfunk Berlin-Brandenburg in Berlin. Aber ich bin hier nicht wie im Kölner Keller, um irgendwelche kniffligen Fußballszenen zu entscheiden, ob das Abseits war oder nicht, sondern ich darf unseren heutigen Gast ankündigen und die meisten von euch kennen ihn als Insta-Fischfluencer, schwieriges Wort, Marfishing82, aber wir Insider wissen eben, dass er auch Musiker ist. Schön, dass es so spontan klappt. Materia quatscht mit uns, hallo.
Hallo, freut mich.
Materia, wo bist du gerade, wo treffen wir dich?
Ich bin gerade in der Nähe von Rostock und habe viel zu tun und bin gerade in den letzten Zügen meines Albums und muss jetzt gleich nach Berlin fahren und nochmal was aufnehmen für das letzte der Platte, die dann im Oktober erscheinen wird.
Ja genau, also am 15. Oktober ist es soweit, in 2 Wochen, und da ist diese Platte dann endlich fertig. Wir wollen aber natürlich nicht nur über die Musik reden, sondern uns interessiert natürlich Martin, der Angler, der Raubfischangler. Meine erste Frage an dich ist, bist du eigentlich ein Rapper, der angelt, oder bist du ein Angler, der rappt?
Also Rapper, das ist sowieso ein bisschen, keine Ahnung, ich bin Musiker in erster Linie. Es ist einfach das Angeln, ich bin nicht so ein Hobbyangler, der einfach so, komm, ich geh jetzt mal angeln. Ich bin einfach ein Rostocker Junge und das liegt in den Wurzeln. Mein Vater war Seemann, mein Opa ist Fischer gewesen. Das ist eine ganz andere Identität. Ich war irgendwie als Zweijähriger schon irgendwie vorne auf der Mode in Warnemünde angeln und das ist bei uns irgendwie ganz normal gewesen und nicht so ein Hobby-Ding, sondern es war einfach auch irgendwie Essen und Heringe mit nach Hause bringen und mit meinem Bruder Aal angeln und irgendwie Aale räuchern. Ich brauche das. Ich finde das halt ein sehr, sehr schöner Ausgleich. Ich finde, es gibt kaum ein besseres Ding auf der Welt, ein besseres Hobby. Man sieht unfassbar tolle Orte durch dieses Hobby, verrückte Orte. Man kommt in Situationen, die unfassbar verrückt, wahnsinnig sind, grenzwertig auch sind, muss man auch sagen. Ja, ich bin der Fischerei und der Angelei sehr, sehr dankbar, weil sie mich an die verrücktesten Orte auf diesen Planeten gebracht hat, die ich wahrscheinlich sonst nie gesehen hätte. Und im Endeffekt ist das, es ist schön, auf so einer Mission zu sein und es ist schön, irgendwie die Natur so aufzusaugen und dann irgendwie abends selbst gefangenen Fisch zu essen. Das ist somit das Schönste, ganz einfache, aber mit das Schönste, was es so gibt.
Du hast jetzt schon gesagt, dass Angeln dich auch an verrückte Orte bringt. Verrückte Orte bei dir heißt ja, du hattest einen Trip 2020 nach Südamerika, unter anderem nach Kolumbien und Venezuela. Magst du davon mal ein bisschen erzählen, weil für Erik und mich klingt das fantastisch.
Ja, erstmal finde ich so dieses Sportangeln, also da bin ich ein richtiger, da bin ich überhaupt gar kein Freund von. Ich finde, Angeln ist kein Sport. So, das gibt ja viele, die das so sagen. Also es geht schon auch um Lebewesen und man sollte schon auch da den Respekt vorhaben. Und deswegen finde ich auch so diese Norwegen-Angelei nicht gut mit diesen Elektrorollen und so. Das finde ich absolut fürchterlich. Ich finde, wenn man angelt, dann sollte man schon auch Respekt haben und man ist nicht irgendwie wie im Supermarkt und eine Packung Cornflakes rausholen. Ein Fisch ist auch immer noch ein Lebewesen und gehört auch geehrt und ist auch ein besonderer Moment, und auch ein Fisch zu töten ist kein schöner Moment. Das finde ich sehr wichtig, und Sportfischerei, also das als Sport zu bezeichnen, finde ich total falsch, so, ne? Sehe ich genauso. Und ja, die Trips, ich war jetzt öfter mal, ich war letztes Jahr 3-mal in Kolumbien, habe tolle Trips erlebt, ich war an verschiedenen Orten, ich habe auch den Podcast gehört von euch mit Haki, der war auch auf einer Reise mit dabei. Das war die erste Kolumbienreise, die wir gemacht haben mit Stefan Dombey von Fly Fishing Nation und Freunde von mir, Nils Gabser und Haki, den mein Freund besucht. Beto, der hat Fish Columbia, das ist eine große Organisation. Das war ein sehr, sehr abenteuerlicher Trip, wo alles schief gegangen ist, was auch nur wirklich schief gehen kann. Trotzdem tolle Fische, tolle Erlebnisse. Wir haben das immer so gemacht, dass wir eine Woche, das habe ich jetzt letztes Mal auch wieder gemacht, vor 2 Monaten, eine Woche am Meer zu sein, am Pazifik zu angeln. wunderbare Fische, die es dort gibt. Mein Lieblingsfisch ist der Kubera Snapper. Das ist hat auf der Pazifikseite ist der so unfassbar rot. Ganz toller Fisch. Unfassbar kampfstark. Das kann man aber nicht beschreiben. Es ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Fisch auf der Welt. Kommt nach oben, holt sich einen Popper an der Oberfläche und geht wieder runter in seine Höhle. Und diesen Kampf, du musst mit dem kompletten Boot entgegenfahren, du musst komplett auf Spannung, du denkst, es kann überhaupt nicht, mir auch schon passiert, dass eine Schnur gerissen ist. Du musst so unfassbar auf Spannung sein, um diesen Fisch zu kriegen, du musst so wach sein. Das ist einfach, diese Brutalität und diese Stärke von diesem Biss und von diesem Fisch ist einfach mit nichts zu vergleichen auf der Welt. Und ich habe eigentlich alle von diesen Raubfischen fast gefangen, die es so gibt, außer den Tarpon noch nicht. Weil der Tarpon ist eh ein anderer Fisch und das ist mein Feindesfisch. Die ich 75 Mal eine Angel hatte und nicht einen davon gekriegt habe. Ich werde auch deswegen schon ein bisschen ausgelacht immer, aber jeder Angler hat, glaube ich, so ein bisschen so den einen Fisch, mit dem er irgendwie so ein Problem hat. Bei mir ist es der Tarpon. Da gibt es unfassbar tolle Angelei, Thunfischangelei, Kubera Snapper, Roosterfische, ganz starke, wunderschöne Fische, so Hahnfische mit diesen wahnsinnigen, so wie Federn, die aus dem Wasser gucken, Jacks, Blue Trevellies, Wahnsinnsangelei, Sailfische, Mahi-Mahis, Rekord-Mahi-Mahis, Snooks, also Wahnsinn. Und dann, wenn diese Woche vorbei ist oder vorbei war, dann geht man in den Dschungel. Und letztes Mal war ich im Orinoco-Delta, das ist was anderes noch, wo ich damals mit Nils und Flyfishing Nation war, das war im Süden, das war so ein bisschen brasilianische Grenze. Im Orinoco ist ein sehr langer Fluss, hat, ich glaube, so lang wie Deutschland, knapp 1000 Kilometer, ist auch der Grenzfluss oben zwischen Venezuela und zwischen Kolumbien. Also man angelt praktisch auf der kolumbianischen und auf der venezolanischen Seite. Und mitten dieses Flusses gibt es eine Insel, wo Beto auch noch ein Camp hat, mit 5 Hütten drauf. Und da geht man hin zum Payara fischen. Also das sind diese Vampirfische mit diesen riesigen Zähnen. Und dann geht es in die Mangroven oder in die Flusssysteme und dann in die Seen zu den Peacock-Barschen, was so für mich der schönste Fisch ist, den es so gibt auf der Welt. Also, und diese Angelei auch unfassbar toll. Also gerade wenn man so dieses Süßwasserangeln, die Barschangler ist und mit was für Ködern, mit Cranks angelt man sie, man angelt sie irgendwie mit verrückten Wobblern, man kann sie mit verschiedenen Techniken überlisten und sind so ein dankbarer Fisch. Auch mit der Fliege unfassbar toll zu angeln und dieser Sound ist, wenn die Fische auf diese Köder ballern und vorm Boot 20 Zentimeter ist den scheißegal, knallen die rauf. Diese Schönheit dieser Fische ist unfassbar toll. Und ja, das ist so das Tolle, was man in Südamerika, also was man in Kolumbien tun kann. Und in Venezuela, da habe ich natürlich mal wieder meine 12 Tarpone verloren. Aber das war auch eine tolle Woche. Da gibt es Los Roques, das ist eine vorgelagerte Insel. Man fliegt nach Caracas, wo man irgendwie überleben muss. Und dann geht man nach Los Roques. Und unberührtes, gefühltes Mangrovengebiet mit einer Vielfalt von Fischen, ganz tollen Menschen und ja, sehr schöne Orte und Traumorte für jeden Angler sicherlich.
Mann, ey, mein Mund geht gar nicht mehr zu. Ich lausche dir, ich komme mir ein bisschen peinlich vor. Ich möchte jetzt in die Ecke gehen und mich schämen, hier mit Plötzen, Grundeln, Flussbarschen und Hechten, während du hier von Mahi-Mahi so ein Problemfisch Tarpon erzählst. Meine Güte, Wahnsinn.
Ja, aber ich bin also meint, ich muss trotzdem sagen, dass mein Lieblingsfisch ist der Hecht und das wird auch immer bleiben. Also ich bin Hechtangler und das kann ich auch besser als Zander angeln und Barsch angeln. Der Barsch ist so ein bisschen mein Problem auch. Also die großen Barsche, weil wir nicht so richtig viele davon haben und ich sie auch irgendwie nicht so richtig kriege. Also ich hatte mal eine gute Barschzeit, aber da ist meine Glückssträhne so ein bisschen weg. Aber ich liebe Hechte und da kommt man her und wir kommen von der Plötze. Mein erster Fisch war ja auch der Plötz und der zweite Fisch war wahrscheinlich der Hering. Und das ist natürlich das, wo man herkommt, was total toll ist. Und das ist ja auch ein riesiges Glück, dass man irgendwie um die Welt reisen kann, dass man sich das leisten kann, sowas zu erleben. Das war ja irgendwie jetzt auch mit Mitte 20 bei mir auch nicht der Fall. Und da war ich irgendwie auch mal einmal in Norwegen und war irgendwie zweimal in Schweden angeln. Das ist natürlich was Tolles, dass man irgendwie ein Netzwerk oder dass es so viele Angler auf der Welt eben gibt und dass man verbunden ist und dass ich irgendwie über Instagram jeden anschreiben kann. Und ich fliege nach Hawaii oder ich fliege nach Marokko oder ich fliege nach Usbekistan und ich treffe irgendwie Angler und kann mit denen kommunizieren und kann gucken, was da so geht. Und das ist das Schöne auch an diesem Hobby, dass das uns alle so verbindet auf der Welt. Und jeder Angler ist mehr oder weniger auch gleich. Also ist schon sehr, sehr so ein Menschenschlag. Und eigentlich alles so alte Alkoholiker, die mal Metal Bands gespielt haben und dann irgendwie ihre Sucht verlagern und dann halt einfach aufhören zu trinken und dann Angler werden. Eigentlich ist es fast immer genau so. Leichten Hang zum Wahnsinn haben, auch noch einen Waffenschrank zu Hause haben. wenn sie auch immer noch viel Alkohol trinken und so ein bisschen wahnsinnig und irgendwie komische Haut und so ein bisschen grummelig. Und das ist irgendwie das Schöne, das liebe ich an Anglern.
Können andere Leute eigentlich von Anglern irgendwas lernen auch, wenn du das so sagst?
Ja, ich glaube, sehr viel kann man davon lernen, von Anglern. Man kann die Ruhe lernen und man kann auch sich auf das Wesentliche zu konzentrieren von Anglern lernen. Das ist das, was vielen Leuten so ein bisschen abhanden kommt oder was vielen, also warum Menschen ja Hobbys nutzen, warum Leute klettern gehen oder joggen gehen, einfach weil das oft die Momente sind, wo sie einfach ihr Gehirn so ein bisschen zurechtrücken können oder wo dieses Puzzle, dieser Wahnsinn, der da oben irgendwie so da drin ist, wo das alles so eine Ordnung hat, das kann das Angeln auch, weil das passiert unterbewusst. Also dieser Moment auch, wenn man aufs Boot geht morgens, finde ich, deswegen ich liebe das auch früh aufzustehen. Oder hier mit Haki, ich meine, ich bin ja nicht Haki und ich sind Freunde, das hat ja nichts mit Guiding oder so, ne, zu tun, wir sind ja nicht irgendwie, müssen irgendwie sind Freunde und gehen hier angeln, weil wir durch Zufall unsere Boote irgendwie im selben Hafen hier auf Rügen haben. Dieser Moment morgens rauszufahren, am besten mit jemand anderem noch, aber auch alleine gibt es auch tolle Momente, das ist schon, da fällt sehr, sehr viel ab und man ist sehr entschleunigend, obwohl man sehr schnell übers Wasser fährt, obwohl man irgendwie versucht, einen Fisch zu fangen, was ja auch irgendwie Action ist und so. Aber es entschleunigt unfassbar. Ich merke das zum Beispiel daran auch immer, dass ich viel mehr Hunger habe, wenn ich auf dem Wasser bin, dann irgendwann zwischendurch. Also wenn ich so richtig, ich esse nichts irgendwie, dann esse ich erstmal um 11 und habe tierischen Hunger. Das habe ich doch normal nie. Also es muss schon ganz schön anstrengend sein, was man da so unternimmt für den Körper.
Ja, mir geht's genauso. Ich habe vielleicht auch so manchmal was mit. Das vergesse ich dann auch, weil ich so fokussiert bin und wirklich nur noch dieses eine im Kopf habe. Maximal trinken kommt nachhin, ne? Noch eine Frage, ein bisschen zurück zu dir, Martin. Du hast gesagt, Angeln ist was, was verbindet. Angeln kann im Prinzip jeder machen und Angeln entschleunigt. Und ich glaube, Angeln bei dir in deiner Biografie hat auch dazu geführt, dass du so eine Art Wende gemacht hast in deinem Leben. Ich glaube, nach einem Benefizspiel im Ostseestadion, da hattest du lange nichts getrunken. Da hattest du, was war es, einen Schwächeanfall. Irgendwie ging es dir nicht gut. Du bist ins Krankenhaus eingeliefert worden und hast so ein bisschen dein Leben geändert. Und Angeln spielte dabei eine große Rolle. Magst du uns das nochmal kurz erzählen, bitte?
Naja, ich hatte schon, wir haben halt so ein Spiel im Ostseestadion gehabt, wo wir damals den Verein so ein bisschen gerettet, also was jetzt gerettet ist, so ein komisches Wort, aber wir haben einen Haufen Geld zusammengesucht. Es ging Paul Beinig, ein alter Spieler von Hansa Rostock and Friends gegen Materia and Friends. Und da haben wir ein ausverkauftes Stadion mit über 30.000 Leuten. Musiker waren dabei, Fußballer, die krassesten alten Nationalspieler, neue Nationalspieler, bis hin zu DJs wie Paul Kalkbrenner oder Campino war dabei. Und Guido Buchwald war dabei. Und Christoph Daum war der Trainer, also ein richtiges Highlight. Und dann hat der Verein damals gebraucht und ich habe 90 Minuten durchgespielt und habe davor nicht wirklich trainiert, ein Jahr. Habe aber auch 2 Tore geschossen, muss man dazu sagen.
Warst du wieder Rechtsverteidiger?
Nee, ich war zentraler Mittelfeldspieler, man kann das Spiel sich auch bei YouTube noch angucken. Es war schon sehr gut, aber es war wahrscheinlich ein bisschen zu viel für meinen Körper, deswegen hatte ich ein Nierenversagen und die haben einfach aufgehört und dann war ich in der Charité und dann haben sie irgendwann wieder angefangen zu arbeiten, aber das war so ein Grund für mich zu sagen, dass ich glaube ich, knapp 4 Jahre, 3,5 Jahre kein Alkohol getrunken und gar nichts anderes weiter genommen, sondern einfach nur geangelt. Und das hat mir so ein bisschen auch den Arsch gerettet oder hat mich fokussieren lassen, dass man nicht so, keine Ahnung, traurig wird. Das ist schon auch als Musiker nicht so leicht und so. Und jetzt trinke ich auch wieder was. Also, aber wenn du jetzt irgendwie ein Konzert spielst, bist in Berlin, spielst ein Konzert vor 17.000 Leuten und gehst dann irgendwie im Tourbus und guckst eine Staffel Vikings, das ist so ein bisschen... es gehört zu der Musik auch dazu, das Feiern und das Zelebrieren und das Anstoßen. Und das ist so ein bisschen auch ein wichtiger Teil. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die daran nicht so schön sind oder auch das Leben wahrscheinlich Dinge, also das Leben beeinflussen in einem nicht so positiven Sinne. Und auf der anderen Seite sind es halt total schöne Erlebnisse, die man hat mit Freunden. Und das ist halt kein Bürojob. Ne? Das ist halt einfach, Musik ist auch einfach eine Energieleistung oder ein Konzert ist eine unfassbare Energieleistung. Und der Körper braucht auch so ein bisschen Bestätigung. Also nicht der Kopf, sondern der Körper. Man muss so ein bisschen runterfahren. Und ich bin auch ein bisschen so, ich bin ein doller Typ und deswegen knallt es dann halt auch öfter mal. Aber das war in der Zeit schon sehr, sehr wichtig für mich, um wieder klar zu kommen, gerade zurück und auch Musik zu schreiben.
Musik schreiben ist ein gutes Stichwort. Du warst ja nach Kolumbien oder andersrum, ich glaube, wo warst du? In Venezuela, musstest da quasi flüchten, als die Pandemie so richtig um sich griff im letzten Frühjahr. Bist mit einer Cessna irgendwie in Barbados gestrandet, warst da 4,5 Monate, hast dann angeschrieben für dein neues Album Fünfte Dimension Songs zu schreiben. Da dachte ich dann, das ist ja alles gut und schön mit dem Musikmachen. Aber wenn man auf Barbados ist, geht man da auch angeln, oder?
Auf jeden Fall, ja, jeden Tag. Also ich habe auch eine kleine Wohnung gehabt, direkt am Strand. Also da ging jetzt nichts Dolles, also keine großen Fische. Ich habe ab und zu mal eine Jack-Familie lang schwimmen sehen. Da habe ich immer auch mal einen von bekommen. Aber das ist das typische Angeln irgendwie mit Poppern und irgendwie kleine Fische oder Moränen auf Grund. Aber klar, bin ich rausgefahren. Ich habe auch 2 Blue Marlin gefangen.
Wow.
Keine so großen, aber schöne Fische. Direkt released am Boot. Wir hatten einmal einen unfassbaren Mahi-Mahi-Tag. Da haben wir, glaube ich, wirklich 40, 50 Mahis gefangen. An so einer Reedline, an so einer Reedline, wo die Fische drunter sind. Und Jacks, ganz viele Jacks. Das war auf jeden Fall schön. Aber dann das Rausfahren mit den Booten war halt nicht mehr erlaubt in der Pandemiezeit dann. Und dann konnte man auch, dann bin ich einmal heimlich noch rausgefahren. Und das war so ein bisschen knifflig. Aber ja, ich hab das sehr geliebt, weil Barbados zum Beispiel hat auch sehr, sehr tolle Local-Fischmärkte. Viel mit den Leuten gequatscht, viel Fisch gekauft, auch viel so Flying-Fisch, ne? so heringsmäßig gekocht, viel Thunfisch und alles von Fischern. Und das war schon sehr, sehr schön. Aber es gab auch eine Zeit, wo einfach die Supermärkte auch dicht hatten und alles dicht war und auch häusliche Quarantäne war. Dann kann man natürlich auch Musik schreiben. Aber wenn man so aufs Meer guckt und die ganze Zeit so das Wellenrauschen so im Hintergrund hört, das ist schon, war schon schön. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht nur so ein Paradies sein, sondern es ist schon auch ein bisschen ein bedrückendes Gefühl, nicht zu wissen, wann kommt man weg. Ich habe ein Kind noch, ich habe meinen Sohn Luis. Das ist ja auch wichtig, das spielt auch geistig so eine Rolle dann, dass man nicht jetzt irgendwie so, wow, ich bin jetzt irgendwie im Paradies und ist ja alles toll. Nee, so ist das dann auch nicht. Für die Musik, für das Musikschreiben war das sehr, sehr gut, weil du einfach auch nicht weg kannst und dann einfach da bist und gute Momente passiert sind.
Apropos Luis, der ist ja jetzt Teenager mittlerweile. Konntest du den schon zum Angeln überzeugen oder überreden? Oder war das überhaupt nötig?
Der ist nicht so krass drin. Also ein paar Kumpels von ihm sind ein bisschen mehr. Also er hatte schon natürlich auch schon seine tollen Angelmomente mit einer sehr großen Scholle mal in Schweden oder hier irgendwie vor der Haustür mit ein paar Barschen oder so. Aber er ist jetzt noch nicht ganz so drin. Das ist so, ich finde das okay. Ich dränge jetzt niemanden da oder kann mein Kind nicht irgendwie dazu. Das kommt von alleine. Ich glaube, so ein paar Kumpels von ihm haben da mehr Bock und deswegen zieht er da jetzt gerade so ein bisschen mit. Und ich kann mich auch daran erinnern, in diesem Alter habe ich zwar immer so ein bisschen geangelt, aber in diesem Alter hatte ich auch andere. Ich war jeden Tag zur Hand, hatte 2-mal Training am Tag. Angeln war jetzt nicht das coole Ding. Das war jetzt nicht das, hey, ich bin Angler. Willst du ein Date mit mir oder ins Kino gehen? Hat immer ein bisschen nach Fischblut gerochen, wenn man sagt, man ist Angler. Das kam dann auch erst wieder. Also ich habe immer geangelt und habe auch immer mir meine Zeit dafür genommen, aber so richtig, dass man dann wieder so wirklich sehr, sehr viel damit verbringt, sehr viel Zeit, das kam dann auch wieder erst viel später. Das kam eigentlich erst Mitte 20, so mit 20, 27, dass ich wirklich wieder ein kleines Häuschen in der Mecklenburgischen Seenplatte gekauft habe, in einem sehr, sehr kleinen, tollen Ort mit 5 Häusern. Ganz billig, ganz urig, keine Heizung, nur ein Ofen und so ganz und da irgendwie das kleine Ruderboot, was ich dann dazu hatte mit einem E-Motor und dann einfach wieder so diese Leidenschaft mit Hechten irgendwie, die man an der Kante irgendwie wegschleppt, so irgendwie überdenkt und dann irgendwie anfängt sich Techniken wieder und was ist so alles passiert, also von Twister-Gummis, wo man irgendwie angefangen hat, irgendwie Zander zu jiggen auf dem Penisstrom oder so. Also die ganze Entwicklung der Angelköder und der Angeltechniken war schon sehr, sehr krass. Und dann war ich aber auch sehr, sehr schnell angefixt und habe direkt irgendwie 5.000 Euro bei Angeln so gelassen und alles gekauft. Sogar ein Karpfenfutterboot habe ich mir gekauft. Ich habe einfach alles mir gekauft. Ja. Mein Freund Yoshi, Yoshi Nator, mit dem habe ich sehr, sehr viel geangelt rum Berlin rum in der Zeit. Er hat damals im Angeljo in Hohenschönhausen noch gearbeitet und dann haben wir uns angefreundet, waren viel Barschangeln mit Bellybooten und so. Dann ging das immer weiter. Es ist schon sehr, sehr lange her und dann ging das immer weiter und bis man dann halt einfach so drin war, dass es irgendwie sehr, sehr viel ausmacht. Und jetzt bin ich hier oben wieder und kann nicht angeln gehen, weil hier ein tierischer Sturm ist. Also Windstärke 7, 8 und selbst Hacke geht nicht raus. Ich habe einen verrückten Freund, Hollywood Flo, Grüße. Der würde jetzt rausgehen und er zwingt uns auch immer. Es ist immer sehr, sehr lebensgefährlich. Aber wir haben keinen Bock. Wir werden heute irgendwie Dorschwürste machen. Das ist unser Plan.
Oder Hakis Ceviche.
Hakis Ceviche, ja. Das ist natürlich unser Ding. Also ich habe auch in Kolumbien gibt es viel Ceviche. Das Mutterland ist ja Peru und ich war auch in Peru. Und diese Ceviche-Läden, es ist einfach das Schönste, was es gibt. Und dass wir dann irgendwie rausgefunden haben, dass wir das auch hier machen können mit unseren Dorschen und Barschen. Ich habe dann nochmal mich an Hecht-Ceviche probiert, was unfassbar stark auch war. ist das Essen, was ich immer jeden Tag essen könnte, was einen immer sehr frisch macht, wo man einfach so ein Gefühl hat, dass das irgendwas Gutes ist. Bisschen so wie in eine Gurke beißen. Man weiß, irgendwas Geiles. Man lebt wahrscheinlich einfach 100 Jahre, wenn man jeden Tag in so eine Gurke beißt. Oder ein Radieschen oder so. Und genauso ist Monsovice irgendwie auch. Das ist, die Geister werden auf jeden Fall erweckt. Finde ich. Wie war denn das Ceviche
mit Haki? Richtig geil. Also super lecker. Und wie du schon sagst, also ich hab in der Episode auch gesagt, so schmeckt der Sommer. Und ich finde, das beschreibt es halt auch immer noch. Wir haben das halt in Norwegen auch im Sommer gemacht mit Pollack. Und also Wahnsinn. Unfassbar gut. Da fällt mir auch ein, du hast Ceviche oder machst es auch gerne, wenn so Freunde kommen. Ich habe das, glaube ich, in deinen Insta-Stories gesehen. Wenn deine Produzenten kommen oder Leute, die dich eben zu Hause besuchen, dann, glaube ich, machst du das auch ab und zu gerne mit denen. Und dann habe ich mich gefragt, ist Angeln für die auch ein Thema? Also ist das, weil das ja für dich ein starkes Thema ist, nimmst du die dann mit? Kriegst du die dafür begeistert? Oder wie sehen die das so? Ich meine, so eine Künstlerwelt ist ja auch irgendwie nochmal eine ganz eigene.
Es gibt in der Künstlerwelt schon auch viele Leute, die angeln. Das passt ganz gut zusammen. Das ist von Eric Clapton bis irgendwie zu Rappern oder irgendwelchen Leuten, das ist viele Leute angeln. Es ist, tue mich immer ein bisschen schwer, mit jemandem so zu drängen, irgendwas zu machen. Also ich sage, ey Leute, komm, lass uns los. Oder bei uns ist es halt so, ich esse seit über einem Jahr keinen Fisch, der nicht selbst gefangen ist. Also wenn ich nicht oder nicht weiß, wo er herkommt. Seit jetzt mittlerweile anderthalb Jahren, alles, was wir hier oben essen an Fisch, weiß ich, wo es herkommt oder ist einfach selbst gefangen. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, diese ganze Thunfisch- und Lachs-Sache und so, das ist einfach alles, das ist schrecklich und dieses ganze Sushi-Wahnsinn und in Großstädten wie in Berlin und dann bestellt man sich das, man findet total die Bindung, total den Respekt vor den Sachen, deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, nee, das ist jetzt vorbei und deswegen muss ich ihn selber fangen, deswegen verhacke ich jetzt auch noch wieder nach Gibraltar mit unserem Freund Flo, um halt einen Thunfisch zu fangen, weil der Thunfisch ist alle. Und in Kolumbien ging das auch gut, da habe ich auch den Thunfisch von A nach B gebracht, den wir gefangen haben und dann, wenn meine Produzenten hier sind oder so, fahren wir schon mal raus und angeln Dorsche. Und alles, was wir dann natürlich hier machen, ob das irgendwie Aale sind, Haki ist ein begnadeter Koch. Natürlich, ich kann auch gut Fisch kochen. Ich denke mir auch viele gute Gerichte aus. Haki hat unfassbar tolle Suppen. Es gibt eine Hechtsuppe vorneweg. Dann gibt es ein Ceviche vom Barsch oder vom Dorsch. Dann gibt es irgendwie Räucheraal, Räucherflundern. Ist auch das neue, eine unfassbare Erkenntnis. Ich persönlich liebe, mein Lieblingsräucherfisch ist tatsächlich der Hornhecht. Ein unfassbar guter Räucherfisch auch. Direkt aus dem Räucherofen. Ich habe den tollen Räucherofen gerade bei mir hier stehen. Und alles ist sozusagen, ich bin nicht mehr der Fan. Ich bin aber auch nicht mehr der Fan von einem Fischfilet essen. Das ist, hat sich bei mir so ein bisschen als, das langweilt mich ein bisschen. Das mache ich auch im Restaurant nicht mehr. Ich bestelle mir nicht irgendwie ein Zanderfilet oder so. Die Zeiten sind irgendwie bei mir vorbei. Das befriedigt mich jetzt nicht wirklich. Ich mag sehr, sehr die rohe Form des Fisches und mag geräucherte Fische und versuchen irgendwas Verrücktes zu machen damit irgendwie. So ein frisches Gefühl draus zu machen. Ich liebe Heringe unfassbar gerne. Wenn ich sage, was ist mein Lieblingsessen auf der Welt, dann wäre es wahrscheinlich, würde ich immer Matthias, Hering in Matthias Form sagen. Das ist wirklich für mich eine Sache, die sehr, sehr schwer ist, ohne das zu leben. Ich würde es überleben, aber es wäre schon ganz gut, wenn ich irgendwie auf den holländischen Inseln wohnen würde, wie Aruba oder Curaçao, da gibt es nämlich Matthias. Den holländischen Matthias, der hinten noch den Schwanz dran hat. Ich glaube, Leute kommen da schon von alleine drauf oder sie haben da irgendwie Lust drauf oder sie merken, sie wollen. Und dann muss es schon noch ein bisschen von ihm kommen. Ich treibe die Leute nicht an. Ich frage sie, ey, wollt ihr angeln gehen? Und dann sagen manche ja, manche nein. Und manche haben darauf gar keinen Bock und manche finden es tierisch geil. Also es macht schon Spaß. Aber ich glaube, die Leute kommen eher alleine zu, ohne dass man die so treiben muss. Brauche nicht auch noch mehr Angler hier auf dem Wasser. Das sind eh schon zu viele.
Keine Spotgeier. Du hast gesagt, Matthias. Welche Form von Matthias magst du denn am liebsten? Kräuter-Matthias, Normal-Matthias oder vielleicht auch Hiddenseer Pfefferlappen? Weil da gibt es so eine wirklich viele Varianten. Und ich schätze dich mal ein, du bist ja ein Matthias-Auskenner oben an der Ostseeküste.
Ja, also ich mag das sehr, sehr traditionell, weil ich mein Matthias halt sehr, sehr pimpe. Also ich nehme den normalen Matthias, also nicht den Kräuter-Matthias und auch nicht den Charlotten-Matthias oder den Pfeffer-Matthias, sondern den normalen Matthias und dann schneide ich eine kleine Zwiebel auf. Dann streiche den Matthias mit ein bisschen Senf über. Dann kommen die Zwiebeln rauf und dann mache ich noch Kapern oben rauf und dann noch ein bisschen Pfeffer. Das ist meine Matthias-Kombination. Manchmal auch mit kleinen Radieschenscheiben noch und das ist eine unfassbar tolle Kombination mit Vollkornbrot. Das sieht richtig, richtig gut aus und das schmeckt richtig, richtig gut und man kann das so gut kombinieren. Und das ist auch das einzige Brot, was ich mit Messer und Gabel esse. Also, das ist die Frage von Matthias, die Stücke so abzuschneiden und das so echt zu genießen. Und danach hat man natürlich ein bisschen Magenprobleme, wie es immer so ist bei Matthias, aber Es ist einfach das Beste.
Oh Mann, ich habe heute noch nicht Mittag gegessen und du redest die ganze Zeit von irgendwelchen tollen Fischgerichten und Fischrezepten. Wenn ihr das hören könntet, hier grummelt das bei mir in der Magengegend. Unbeschreiblich. Es nervt mich schon fast.
Du hast ja auch in einem anderen Interview mal gesagt, du wärst gerne ein Gelbfischtun. Warum?
Ich glaube, die Frage war, was für ein Fisch wärst du, wenn du...
Ja.
Genau, ja. Also ich glaube, als Hecht ist es ein bisschen hart, da hat man öfter mal, ich glaube, die Freiheit von so einem Thunfisch und die Schnelligkeit und die Chance auch irgendwie nicht bekommen, nicht erwischt zu werden, ist ganz gut, besser als bei einem Hecht in den See. Das Leben als Hering, weiß ich nicht, auch gefährlich, also sehr, sehr schwarmlastiges Verhalten, das bin ich nicht. Natürlich ist der Thunfisch auch ein Schwarmfisch, aber so ein großer Thunfisch, wenn man mal sieht, oder jetzt auch in Kolumbien, wenn man mal in so ein Feld reinfährt und sieht wirklich große Fische, also 50, 60, 70 Kilo Fische bis 120 Kilo oder 110 Kilo Gelbflossentun werden ja nicht ganz so riesig wie jetzt die Blauflossen, die wir auch im Mittelmeer haben, wo irgendwie, keine Ahnung, wo natürlich auch 200, 300, 400 Kilo Fische gefangen werden. Es ist schon sehr, sehr wunder, also es ist einfach ein wunderschöner Fisch, sein Verhalten, seine, wie er sich bewegt, wie er aussieht und wie er einfach seine Beute klar macht, das ist schon ein unfassbarer Fisch. Aber nichtsdestotrotz ist trotzdem der Hecht mein Lieblingsfisch.
Ja, lass uns gleich mal beim Hecht auch bleiben. Interessiert mich mal, was ist denn so die Methode vielleicht Nummer eins, die du benutzt, wo du sagst, so, das ist halt richtig cool. Darauf fange ich gut oder das macht mir Spaß.
Kommt immer drauf an. Wir haben halt hier oben mit dem Jassen und der Bodden sehr trübes Gewässer, wo man typischen Angeleien, also das Leiern, das einfache Leiern oder Räuber als Sichträuber wahrzunehmen, der dann irgendwie auf Sicht, auf dem Grund, das kann man hier nicht so richtig machen. Man jiggt hier mehr in der Zeit im Sommer, man ist mehr am Grund und versucht auch irgendwie mit, keine Ahnung, mit Krebsen oder so, oder mit Gummifischen. Was gut läuft, sind natürlich Wobbler. Im Flachwasser macht das sehr viel Spaß, hier die Hechte zu angeln. Aber ich mag schon das Kämpfen für einen Fisch, eine große Welle, ein großes Gewässer. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, einfach für den Kopf. Zu wissen, okay, ich habe die Chance, hier einen großen Fisch zu fangen oder das Ziel zu haben, immer irgendwie den Meterfisch zu fangen. Das ist so das Ziel, was man immer hat, wenn man rausgeht, finde ich als Hechtangler. Klappt natürlich nicht immer, wenn man normal angelt, also jetzt ohne technische Hilfsmittel und ohne irgendwie voll auf Echolot und pelagisch und alles, was auch eine tolle, krasse Angelei ist, die sehr, sehr spannend ist. Aber ich mag dann doch schon, glaube ich, das einfache Driften und eine Drift abzufahren und irgendwie versuchen, so einen freistehenden Hecht mit einem Gummifisch einfach zu leiern, ganz klassisch, mit einem schönen klaren Gewässer, wo man dann guckt, okay, vielleicht passt das nicht so, vielleicht hast du jetzt einen Wolkenmix, vielleicht änderst du die Farbe jetzt, vielleicht probierst du heute irgendwie blau oder heute grün. Und so ein bisschen diese Gedankenfelder, die mag ich sehr beim Hechtangeln und die Belohnung, und damit einem großen Fisch belohnt zu werden, ist ein sehr heroischer, schöner Moment, und so ein Hechtdrill, ein guter, macht einfach auch am meisten Spaß. Der Hecht geht ums Boot, der Hecht geht links, geht rechts, die Ruhe, die man bewahren muss, nicht das schnelle Keschern. Und das sind schon so Dinge, die den Respekt vor dem Fisch auch zu haben, den Fisch auch zu releasen, einen großen Fisch, das ist schon sehr, sehr schön. Also ich esse aber auch sehr, sehr gerne Hecht, muss ich sagen.
Hecht ist ja nun kein so großer, beliebter Speisefisch in Deutschland. Was ist denn deine bevorzugte Zubereitungsvariante?
Ja, das liegt natürlich sicherlich an den Gräten und an der Y-Gräte, dass der nicht so, aber der Hecht ist so lecker, also das, ich verstehe das nicht. Also auch mit jedem, mit dem ich jetzt hier so Hecht esse oder auch ein Ceviche mache oder den roh esse, oder das ist einfach das ist so ein tolles Filet, so ein starkes Fleisch einfach. Und das kann man ja vergleichen mit den starken Fischen aus dem Meer, wie so einem Barracuda oder so. Das Wichtige ist ja eben nur, dass man die Haut halt abmacht und dass man den nicht auf der Haut bringt, weil durch die Haut hat er immer dieses Hechtige, dieses Modrige. Das ist, glaube ich, das, was die Leute so stört am Hecht. Du musst ja nur die Haut abmachen und schon gibt's das nicht mehr. Und das ist so ein festes, tolles Fleisch. Man kann auch so kleine Nuggets machen. Das haben wir in Kanada viel gemacht. Das war so ein bisschen so eine Sache, die ich auch mit meinem Freund Nils Gabser, dem tollsten Angler, den ich kenne, viel in Schweden gemacht habe. Man schneidet kleine Stücke, auch von der Y-Gräte. Da gibt da tausend Möglichkeiten. Da guckt man sich bei YouTube einmal an, wie das geht, wie man den Hecht gut. Darf nicht zu klein sein, das Filet. Der Hecht darf jetzt aber auch nicht, wenn jetzt keine Fische mit über, sagen wir mal, 85 Zentimeter oder so, oder sagen wir bis 90, das ist genau wie bei, ich nehme auch die Barsche ab 40 nicht mit, auch wenn das natürlich ein starker Fisch ist, groß, aber irgendwie habe ich das so drin, irgendwie 80er Zander nicht mit, 90er Hecht nicht mit und 40er Barsch, ich weiß nicht, das ist irgendwie so drin. Das ist mir sehr wichtig, aber ich finde das einfach ein ganz toller Geschmack und es ist ein ehrenhafter Fisch hat mit ganz festem, tollen Fleisch. Also das ist einfach so eine Kampfmaschine. Und dadurch hat er halt einfach das Beste, die beste Konsistenz, finde ich, vom Fleisch.
Gibt es irgendeine skurrile Geschichte beim Hechtangeln, die du hattest? Oder vielleicht auch grundsätzlich? Also ich meine, so viel, wie du wahrscheinlich erlebst, hast du aber Tausende. Aber weiß ich auch nicht, irgendeine Story. Das ist ja auch unter Anglern, erzählt man sich ja gerne Stories.
Klar. Es gab schon sehr, sehr viele tolle, krasse Momente. Auf jeden Fall, da einen rauszupicken, ist krass. Aber ich würde schon sagen, ich hatte ein Begegnung, das war auf Fidschi, auf den Fidschi-Inseln. Und da habe ich einen kleinen Thunfisch dran und dann, also jeder Angler, der ja so geangelt hat, kennt das natürlich mit den Haien und die Fische werden abgebissen, ob das so bei Spanish Mackerels ist, ob das bei kleinen Thun sind oder bei Trevellis, Giant Trevellis, bei kleineren oder Black Trevellis, kennt man. Aber ich hatte wirklich tatsächlich so einen Abbiss, ich habe den Thunfisch was gesehen, hatte einen Abbiss auf einem kleinen Boot mit einem 7 PS Motor. Und dann kam tatsächlich ein sehr, sehr großer Hai direkt unter dem Boot. Also hat mich direkt angeguckt mit seinen Augen hatte und an meiner Angel hing noch, gibt auch noch ein Foto von dem Fisch, hing dann irgendwie noch so ein halbes Gehirn und das Auge vom Thunfisch dran. Da seid ihr so mit einem Haps so, boah, hat sich den weggeknallt und hat mich dann nochmal angeguckt. Das war schon ein sehr skurriler Moment. Also das war sehr, sehr verrückt. Und ist dann so ganz heroisch, ganz langsam so an dem Boot vorbeigeschwommen und war deutlich größer als das Boot der Fisch. Das war ein verrückter Moment auf jeden Fall. Ein bisschen Angst habe ich da auch gehabt, aber dann habe ich mich doch irgendwie sehr gefühlt. Und ich habe auch noch zwei weitere Thunfische und noch ein GT an dem Tag gefangen, deswegen war das alles okay.
So, und in Vorbereitung auf unser Gespräch hatte ich auch gelesen in einem Interview, dass du so ein bisschen ein literarisches Vorbild hast, nämlich Ernest Hemingway. Mir fällt da zum Beispiel ein, Der alte Mann und das Meer oder Inseln im Strom. Ist es nur Angeln oder ist es auch ein bisschen mehr von Ernest, was dich so ein bisschen begeistert?
Ich war sehr, sehr viel auf Kuba, schon als Kind, weil mein bester Freund ist nach Kuba gezogen. Da war 13 oder so und deswegen haben wir tolle Urlaubzeit auf Kuba immer gehabt im Sommer. Und dieser Spirit auf Kuba, ich war da in einem Alter, das ist gerade so eine Sache, die bei mir sehr, sehr juckt und brennt. Ich will unbedingt nach Kuba zum Fischen gehen, weil ich da nie, ich habe da natürlich auch damals geangelt, aber nicht so, was da möglich ist, weil Kuba ist natürlich einer der absolut krassesten Angelplätze, die es, glaube ich, so gibt. Also dieses ganze Meeresangeln, dieses Flatangeln, das Fliegenfischen oder aber auch diese Schwarzbarschfischerei und so, es ist schon sehr, sehr paradiesisch, was man so sieht und hört. Und das war damals noch nicht so in meinem Fokus, wo ich da war. Aber ich glaube, weil ich einmal auf Kuba war und ich war in einer sehr, sehr wichtigen Zeit auf Kuba, in dem Alter 13, 14, 15, hat mich diese Insel sehr, sehr inspiriert. Und ich habe mir da meinen Namen Materia ist einfallen lassen. Ich habe da viele Texte geschrieben. Ich war da sehr, sehr lange. Und Ernest Hemingway ist halt einfach auch Identität dieses wunderbaren Landes oder dieser wunderbaren Menschen, die dort leben. Und es ist ein Spirit, wie es irgendwie kaum ist. Und diese kleine Insel, auch diese ganze Geschichte dieser Insel und dieses wehrhafte Verhalten gegen die bösen Amis, das ist alles total geil. Und wie die Musik klingt, wie das Herz überall mitspielt und wie auch ein bisschen Drama überall dabei ist, was total verständlich ist, weil das Land auch viel leidet oder leiden musste und natürlich auch immer noch leidet. Das ist schon einfach einer der besten Orte auf diesem Planeten.
So, und nachdem Martin jetzt in unserem Gespräch, ich glaube, mittlerweile 50 Fischarten aufgezählt habe, glaube ich, Erik, für unser Spiel ist er bestens gerüstet. Denn es ist Zeit für eine neue Runde.
Fischraten.
Bin gespannt.
Jetzt guckt uns Martin ein bisschen verdutzt an. Erik, magst du mal kurz erklären, wie das Spiel funktioniert?
Es ist nichts anderes als eine Art, wer bin ich, nur mit Fischen. Es geht darum, einen einheimischen Fisch zu erraten. Es gibt insgesamt 16 Fragen. Den Fragenkatalog solltest du bekommen haben. Den kannst du benutzen, musst du aber nicht. Du kannst auch gerne eigene Fragen stellen. Und damit es so ein bisschen eine Challenge wird, haben wir uns überlegt, wer schafft es, in den wenigsten Fragen einen Fisch zu erraten? Also wir legen quasi, du und ich, zusammen fest, wie viele Fragen wir brauchen, um den Fisch zu erraten, den sich Frieda ausgedacht hat.
Ja, es ist immer eine Competition beim Angeln. Also, soll ich dann anfangen mit meinen Fragen, die ich hier habe?
Wir bräuchten erstmal, in wie wenigen Fragen du es dir zutraust, den von mir ausgesuchten Fisch zu erraten.
In 5 vielleicht?
Okay.
5. 5 ist eine Ansage.
Sehr gut. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, legen wir los und Martin stellt die erste Frage.
Also die erste Frage, die hier auch hier steht, die ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Süß- oder Salzwasser?
Süßwasser, aber auch im Brackwasser unterwegs.
Puh, okay.
Bin ich ein beliebter Also bin ich in den Restaurants hier oben auf Rügen oder so vertreten?
Nicht so häufig, weil eigentlich bin ich eher so ein Speisefisch, der nicht so oft gegessen wird.
Okay.
Bin ich ein Raubfisch?
Ja, waren jetzt drei Fragen.
Okay, ich würde gerne eine konkretere stellen. Was hat an dir eine bestimmte Farbe oder was ist ein besonderes Merkmal?
Okay, passt auf, ich antworte mal. Also ein besonderes Merkmal bei mir ist, dass die After- und Rückenflosse ziemlich weit am Ende von meinem Körper sind, so dass ich in der Lage bin, wusch, schlagartig nach vorne zu knallen. Und ich habe auf dem Rücken meist eine grün-bräunliche Färbung. Richtung Bauch wird's immer heller bis weiß und ich bin marmoriert.
Ich weiß es.
Ja, na klar.
Dann darfst du lösen.
Es muss der Hecht sein.
Ja, richtig. Ich hatte ja die ganze Zeit schon gewusst, was ich für einen Fisch mir ausgesucht habe, logisch. Und du erzählst die ganze Zeit davon, dein Lieblingsfisch Hecht und wie du ihn zubereitest und hier und da. Ich dachte nur so, oh Gott,
wenn die Jungs die richtige... Ich wusste auch schon von meiner ersten Frage, dass es der Hecht ist. Musste irgendwie sein. Und natürlich wusste man es dann natürlich ganz genau, dass man nicht im Restaurant so oft zu finden ist, leider. Aber hier bei uns um die Ecke gibt es immer noch Restaurants, wo immer noch Hecht auf der Speisekarte steht, zum Glück. Und es ist einfach auch so, wenn Hecht auf der Speisekarte steht, kann ich nie etwas anderes bestellen. Das ist wie, wenn Stirb langsam eins läuft, muss man es zu Ende gucken. Oder Kevin allein zu Hause. Oder so.
Absolut, kann ich vollkommen unterschreiben. Also Stirb langsam 1 und 2 guckt man auch immer zu Weihnachten.
Auf jeden Fall.
Weil es da angeboten wird.
So eine christliche Weihnachtstradition halt.
Ja, sehr schön. Also das war hechtig gewaltig. War wirklich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. War echt spannend, irgendwie so ein bisschen mal in dein anglerisches Dasein reinblicken zu können. Vielen lieben Dank, Martin, dafür.
Ja, hat mich auch sehr, sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch. So, schöne Woche noch.
Gleichfalls.
Dir auch, Martin. Ciao.
Bis bald.
Angebissen. Der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mikan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.